Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Und das sind unsere Themen heute. Am 14. März fand das Einweihungsfest für einen neuen Kreislaufschrank in der Schwabinger Rühmannstraße statt. Wir waren vor Ort und haben mit Julia Schnell und Karl Pfaffinger vom Verein Kreislaufschränke München gesprochen. Die beiden schilderten uns, wie Kreislaufschränke funktionieren und welche Ziele sie damit verfolgen. Und am 13. März hieß es in der Fußgängerzone reparieren statt wegwerfen. Dort haben AktivistInnen kostenlos Kleidung geflickt und gegen Fast Fashion protestiert. Mehr dazu hören wir von Susanne, Nadine und Stefanie vom Klimatreffpunkt. In der zweiten Hälfte der Sendung stellen wir die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes vor, die in 44 Ländern 367 Partnerprojekte für Kinder in Not fördert. In Deutschland engagieren sich rund 1500 ehrenamtlich Aktive für Terre des Hommes. Und zwei davon waren bei uns im Studio, Silvia Rock und Christoph Dallmayr. Sie erzählen uns mehr über die Arbeit und die Ziele der Organisation.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Mit einem Pop-up-Repair-Event in der Fußgängerzone der Sendlinger Straße hat der Klimatreffpunkt am 13. März ein Zeichen gegen die Fast-Fashion-Modeindustrie gesetzt. Mit Nähmaschine und Stopfnadel ausgerüstet, boten die AktivistInnen vorbeigehenden PassantInnen an, umsonst kleine Schäden in ihrer Kleidung zu beheben. Zudem wurde kostenlose Second-Hand-Mode zum Mitnehmen angeboten. Einige AktivistInnen gingen sogar in die umliegenden Modehäuser und platzierten mitgebrachte Second-Hand-Mode mit einem »Nimm mich, ich bin kostenlos« Etikett. Wir haben in der Sendlinger Straße vorbeigeschaut und haben zunächst mit Susanne vom Klimatreffpunkt gesprochen.
Ja, wir machen hier eine sogenannte Guerilla-Fashion-Aktion. Das heißt, wir wenden uns mit unserer Aktion gegen Fast-Fashion und tun das, indem wir Alternativen aufzeigen. Das heißt, wir haben hier kostenlose Second-Hand-Kleidung, die sich PassantInnen einfach mitnehmen können. Wir gehen mit dieser Kleidung auch in die Läden und ja, lassen die da mit so Etiketten dran, wo drauf steht, nimm mich, ich bin kostenlos. Fast Fashion ist schädlich für Mensch und Umwelt, inhumane Produktionsbedingungen, ganz, ganz großer Beitrag auch zum CO2-Emissionen, also Mode insgesamt ist ungefähr so viel wie die ganze EU als Sektor, der Emissionen erzeugt. Und vor allem ist natürlich schädlich, dass es Mode gibt, die einfach nur ein paar Mal getragen wird und weggeschmissen wird. Also Wegwerfmode, das ist eigentlich so das Ziel, was wir hier haben, darauf aufmerksam zu machen, dass das so nicht geht.
Aber er bietet ja hier nicht nur Kleidung zum Mitnehmen an, sondern hier steht eine Nähmaschine.
Ja, genau.
Du nähst und hier ist ein Mantel, der gerade in Arbeit ist. Was war mit dem Mantel oder ist mit dem Mantel?
Genau, also hier hat eine Frau diesen Mantel mitgebracht, bei dem der Reißverschluss kaputt ist. Wir haben heute als besonderes Add-on-Event sozusagen zu unserer normalen Aktion eben ein kleines Pop-up-Repair-Studio hier aufgebaut und bieten einfach an, dass wir Dinge reparieren. Denn das ist natürlich der allerwichtigste Weg, um Fast Fashion zu vermeiden, ist einfach Dinge länger zu benutzen. Und es gibt ja viele Repair-Cafés auch in München, da haben wir auch Flyer dabei, die darauf hinweisen, wo kann ich da professionell mich unterstützen lassen. Aber hier machen wir jetzt eben auch gerade diesen Reißverschluss, ganz schön herausfordernd. Hier, das ist so eine schon eine Advanced-Level-Näharbeit hier, den Reißverschluss hier wieder ordentlich in diesen Mantel reinzukriegen. Und dann hoffentlich ist er wieder wie neu und kann wieder benutzt werden.
Als Alternative eben zu Fast Fashion macht ihr das hier. Fast Fashion ist ein Begriff, der gängig ist. Es gibt ja auch noch Ultra-Fast Fashion, also noch schneller. Welche Modeläden, Textilfirmen würdet ihr denn da drunter einordnen, damit die Verbraucherinnen da auch eine Vorstellung haben?
Ja, genau. Also so die großen Fast-Fashion-Player, das wären der ganze Inditex-Konzern, da gehört Zara dazu, da gehört Bershka dazu und viele andere noch. H&M ist ein ganz wichtiger Player auf dem Bereich. Primark ist ein wichtiger Player auf dem Bereich. das sind eigentlich so die wichtigsten. Und genau, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch längerlebige Mode, die trotzdem auch unter nicht den besten Bedingungen hergestellt wird im globalen Süden. Für uns ist eben besonders dieses Fast Fashion, als auch weil sich da einfach nochmal mit dem Müllproblem und den Umweltproblemen einfach nochmal mehr zeigt, wie sinnlos das Ganze ist. Ultra Fast Fashion, das wäre dann sowas, das findest du gar nicht in Läden. Das sind halt so diese klassischen chinesischen Anbieter, Shein und Temu. Da überlegen wir uns auch, es gibt Guerilla Fashion in mehreren Ländern und Städten, überlegen wir uns auch gerade, wie wir diese Online-Angebote, wie wir da gute Kampagnen dagegen machen können.
Was gibt's da zum Beispiel?
Das ist alles erst in der Mache, aber die verkaufen ja nur online und wie kann man eben online dann aufklären und diese Kampagnen vielleicht auch ein bisschen persiflieren oder so, da wissen wir noch gar nicht so genau, wie wir das machen können. Aber ja, das wäre auch ein wichtiges Ziel, einfach das zu verhindern.
Also ihr wollt hier auf jeden Fall VerbraucherInnen aufklären, informieren, was sie machen können, auf was sie beim Einkauf achten sollen. Es gibt auch bessere, qualitativere Kleidung, wo es bei den Arbeitsbedingungen auch nicht zum Besten steht. Es ist, glaube ich, für VerbraucherInnen ganz schwierig, überhaupt neue Produkte inzwischen zu kaufen, oder sehe ich das falsch?
Ja, es gibt Siegel. Es gibt auf jeden Fall natürlich den großen und auch wachsenden Bereich von Fair Fashion, also sich da Anbieter anzugucken, das lohnt sich auf jeden Fall und das ist ein bisschen so ein Wust von Siegeln, aber da kann man sich auf jeden Fall einfach auch informieren. Grüner Knopf wäre ein Beispiel.
Und das war auch eine preisliche.
Genauso. Das ist eine preisliche Frage und wie es vorhin in der Rede auch schon geheißen hat, kann man sich's wirklich leisten, die Sachen zu billig zu kaufen, wenn man sie dann sofort wieder wegschmeißt. Also es ist, glaube ich, es ist einfach dann zum Beispiel keine preisliche Frage mehr, wenn ich Secondhand kaufe. Und erst recht nicht, wenn ich Kleiderpartys organisiere und wir haben ja scheinbar so einen Wunsch, dass Mode sich auch immer mal wieder ändert und wir nicht wieder denselben Pulli wie vor 10 Jahren tragen wollen. Und da helfen natürlich solche Konzepte auch, ohne dass es viel kosten muss. Und wenn es dann wirklich was Neues sein soll, dann wirklich auch nachfragen. Und das ist auch ganz wichtig, ja, aus unserer Sicht, dass VerbraucherInnen einfach aktiv auch nachfragen, bevor sie Sachen kaufen. Wie ist das produziert worden? Was werden da für Standards eingehalten? Gibt es da irgendwie eine Zertifizierung, ja oder nein?
Jetzt noch eine Frage zur Politik. Ich meine, die Politik auch auf europäischer Ebene, auch auf deutscher Ebene, gibt es Lieferkettengesetze, auch wenn die ziemlich unter Druck stehen und unter Beschuss stehen. Der Vorwurf ist zu viel Bürokratie etc. etc. Dann gibt es den grünen Knopf, du hast es angesprochen. Das ist ja ein staatliches Siegel, wenn ich das so nennen darf. Kann der Staat noch mehr tun? Oder seid ihr damit, was die da jetzt geleistet haben in den letzten Jahren, auch auf EU-Ebene ganz zufrieden?
Es geht auf EU-Ebene, ging es jetzt lang in die richtige Richtung. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Jetzt ist tatsächlich gerade eher die Gefahr, dass es wieder in die falsche Richtung geht demnächst. Na, weil Lieferkettengesetz wird ja verschoben. Also diese Gesetze machen schon Sinn. Es gibt einen weiteren Plan in der EU, auch der in der Umsetzung ist. Ich hoffe, dass der die aktuellen Entwicklungen überlebt, wo einfach Reparatur subventioniert wird und Reparaturabgaben von Unternehmen eben kassiert werden sollen. Und es ist sogar in der Planung, was ich sehr gut finde, da zu unterscheiden, in wie langlebig ist die Mode. Das würde bedeuten, dass Fast Fashion höhere Aufschläge zahlen muss, als jemand, der langlebige Dinge herstellt. Und ob das jemals kommt und wie es dann in Deutschland umgesetzt wird, das werden wir sehen. Aber das wäre genau die richtige Richtung. Ja, nicht nur bei Kleidung, sondern bei allem, dass es nicht immer teurer ist, Sachen zu reparieren. Ja, ich kann auch in eine Änderungsschneiderei gehen und meine Sachen reparieren lassen. Aber wenn ich für einen Bruchteil dessen, was ich da zahle, Fast Fashion kaufen kann, dann funktioniert es nicht. Und da ist die Politik gefragt, Bedingungen zu schaffen, die genau das Verhältnis umkehren.
Nochmal zurück zu hier, zur Sozialendlinger Straße, zu dem, was ihr hier macht. Ich habe ja eure Einladungen schon öfters gelesen, habe es noch nie geschafft, hierher zu kommen. Heute habe ich es geschafft. Habt ihr das in der Regelmäßigkeit, dass ihr hier seid, oder ist das mal, wenn es halt einfach passt?
Ja, wir sind ungefähr alle 6 bis 8 Wochen hier, immer zusammen mit dem Klimatreffpunkt. Und das nächste Mal werden wir hier sein zum Jahrestag zum 24. April. Das ist der 12. Jahrestag des Einsturzes der Textilfabriken in diesem Gebäude Rana Plaza in Dhaka in Bangladesch, der einfach so nochmal ganz klar gemacht hat, was Fast Fashion tatsächlich für, was das eigentlich tut zu den Menschen, die in diesen Produktionen tätig sind.
Sagt Susanne vom Klimatreffpunkt. Mitstreiterin Nadine weist in ihrer Rede in der Sendlinger Straße auf die ökologischen und sozialen Folgen der Fast-Fashion-Modeindustrie hin.
Kommen Sie gerne zu uns. Wir bieten hier heute nämlich zum Beispiel Second-Hand-Kleidung an. Die können Sie sich einfach mitnehmen, um ein Zeichen zu setzen gegen die Modeindustrie, die nämlich unglaublich zerstörerisch ist, auch bezüglich des Klimas. Und da gebe ich jetzt gleich noch ein paar Hintergrundinfos. Aber kommen Sie gerne her, suchen sich etwas aus. Und wenn Sie zufällig Kleidung tragen, die eine kleine Reparatur bräuchte, dann können Sie das auch heute hier machen. Wir haben hier eine kleine Reparaturstation tatsächlich aufgebaut. Denn auch reparieren hilft natürlich. Länger Kleidung zu tragen hilft gegen Fast Fashion, gegen die Modeindustrie. Und jetzt erstmal ein kleiner Hintergrund, warum Fast Fashion überhaupt so gefährlich ist für den Planeten. Die Herstellung von Kleidung verbraucht unglaublich viele natürliche Ressourcen und verursacht Treibhausgasemissionen, die natürlich, wie wir alle wissen, für den Klimawandel verantwortlich sind. Deswegen ist das Thema Fast Fashion hier heute unser Thema beim Klimatreffpunkt. Und insgesamt ist die Modeindustrie laut UN tatsächlich für mehr Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich als die Luft- und Schifffahrt zusammen. Der CO2-Ausstoß der Modeindustrie ist vergleichbar mit der Summe der Emissionen der gesamten Europäischen Union. Und wofür das Ganze? Damit wir hier Kollektion um Kollektion kaufen können und die Klamotten dann tatsächlich kaum tragen, im Schnitt 4-mal. Und sie dann danach einfach in die Altkleidertonne schmeißen, wo sie dann oft einfach nur in den globalen Süden geschifft werden und dort den Markt überspülen und die lokale Wirtschaft dann zerstören. Und das ist katastrophal und unsere Überproduktion ist auch für unglaublich viele negative Einflüsse verantwortlich. Zum Beispiel verbraucht die Modeindustrie einfach unglaublich viel Wasser. Ein einziges Baumwoll-T-Shirt, ein einziges, verbraucht für seine Produktion so viel Trinkwasser, wie eine Person in 2,5 Jahren zum Trinken braucht. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie shoppen gehen, überlegen Sie vielleicht, bevor Sie ein neues T-Shirt kaufen, was wäre mir persönlich wichtiger, dieses neue T-Shirt oder 2,5 Jahre was trinken? Kann man sich überlegen. Abgesehen davon, auch bei synthetischen Materialien ist es genauso schlimm. Die verbrauchen massig Öl zur Produktion, über 300 Millionen Tonnen pro Jahr. Und beim Waschen der Kleidung gelangt Mikroplastik ins Meer. Und zwar ist so die Modeindustrie verantwortlich für ungefähr ein Drittel des Mikroplastiks in unseren Ozeanen. Und das Ganze ist Zerstörung für den Müll tatsächlich. Denn wie gesagt, wir sind hier heute gegen Fast Fashion da. Warum heißt das Fast Fashion, schnelle Mode? Weil wir schnell kaufen, das kurz tragen und dann wandert es in den Müll. Und eine Alternative wäre eben zum Beispiel Secondhand. Wir bieten hier heute als Alternative Secondhand-Klamotten an. Also wer möchte, kann sich was raussuchen. Es ist hier kostenlos. Kommen Sie gerne zu uns und suchen sich was raus. Vielleicht ist ja das neue Lieblingsteil dabei, komplett ohne Konsum, ohne die Zerstörung und die Verschmutzung der Umwelt und die Belastung der Umwelt zu unterstützen. Und vielleicht wäre das auch was, was Sie tatsächlich in Ihrer Nachbarschaft machen könnten oder in der Schule, im Betrieb, eine Kleidertauschparty oder auch vielleicht mal einen Reparaturtag, so wie wir es heute hier auch machen. Wir bieten auch Reparatur an. Denn es gibt viel Schlechtes, was wir damit verhindern können, denn der Markt funktioniert ja nach Angebot und Nachfrage. Wenn wir nicht mehr nachfragen, braucht es auch dieses schreckliche Angebot nicht mehr geben und dann ist kein Anlass mehr für so viel zerstörerische, menschenverachtende und mitweltzerstörende Produktion. Wie wir alle wissen, es ist nicht unsere Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es wäre unsere Schuld, wenn sie so bleibt. Und deswegen können wir alle zusammen ein Zeichen setzen, so wie wir das heute hier machen beim Klimatreffpunkt gegen Fast Fashion. Dankeschön.
Soweit Nadine vom Klimatreffpunkt. Einige der AktivistInnen waren in der Fußgängerzone unterwegs und verteilten in Fast-Fashion-Läden Kleidung. Genauer gesagt
Second-Hand-Kleidung, und da gibt es dann so ein kleines Schildchen, nimm ich bin umsonst, und auch ein bisschen Infos über Fast-Fashion und die Problematik. So ein bisschen als Gag sozusagen. Ja, dass vielleicht Menschen denken, oh, schaut ja gar nicht so schlecht aus, und das nehmen. Und aber die Botschaft ist schon auch das ist eigentlich nicht umsonst. Also das zahlen eben andere Menschen. Zusätzlich tun wir noch manchmal so ein bisschen in die, was weiß ich, Taschen oder so, eben auch nochmal eine kleine Info. Fast Fashion kostet eben, ja, vielleicht ist die Person, die einkauft, nicht, aber die das herstellen und die Umwelt und so weiter. Also genau. Das ist aber ich finde eine sehr coole Aktion, sehr empowernd und witzig irgendwie auch ein Stück weit.
Und was haben die Besucherinnen der Läden gesagt?
Also meistens merken die es erstmal gar nicht, oder also weil wir dies nicht so ganz offensichtlich machen. Weiß nicht, ob dann eine Person irgendwann mal das findet und sich denkt, genau.
Also. Ihr habt noch nie so mitbekommen.
Nee. Also das wäre spannend, ja, genau, was man sich da denkt oder was sie sich da denken, weiß ich nicht.
Und das Personal hat euch in Anführungsstrichen auch noch nicht erwischt?
Nö, die haben doch manchmal so ein bisschen das Kleidungsstück halt einfach weggenommen oder entsorgt sozusagen, aber sie haben jetzt uns nicht angesprochen, also.
Und ihr wart heute schon unterwegs, wo habt ihr denn?
Wir wollten auch, genau, auf jeden Fall, wir waren bei Zara, H&M, genau. Aber es ist auch immer ein bisschen aufregend, weil man ja so ein bisschen was Kleines Verbotenes macht, aber nichts Tragisches.
Das war Stefanie vom Klimatreffpunkt, der am 13. März einem Pop-up-Repair-Event in der Fußgängerzone Sendlinger Straße veranstaltet hat. Der nächste Termin ist, wir haben es gehört, der Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik Rana Plaza in Dhaka, Bangladesch, und zwar am 24. April. 2025 jährt sich das Unglück zum 12. Mal. Beim Einsturz der 8-stöckigen Fabrik starben 1100 Menschen, die meisten davon Frauen.
Lora München auf der 92.4, kein Kommerz auf Megahertz.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Zu schade zum Wegwerfen, aber brauchen können Sie die Kleidung, die Vase, das Geschirr oder die Gläser auch nicht mehr. Und der Keller quillt auch schon über. Wo also hin damit? Helfen können sogenannte Kreislaufschränke, die in München seit mehreren Jahren unter anderem vom Verein Kreislaufschränke München aufgestellt werden. Wir waren am 14. März dabei beim Einweihungsfest eines Schranks in der Schwabinger Rühmannstraße, gleich um die Ecke eines Hauses von Münchenstift. Vor Ort gab es Kaffee und Kuchen und Mitglieder des Vereins informierten Interessierte über ihr Anliegen. Was einen Kreislaufschrank ausmacht und wie er funktioniert, das erläuterten uns Karl Pfaffinger und Julia Schnell vom Verein Kreislaufschränke München.
Eigentlich relativ einfach, da kann jeder seine Sachen, die er zu Hause hat und nicht mehr braucht, die aber noch so gut sind, dass man sie nicht wegschmeißen möchte, herbringen. Und andere Leute, die das sehen, können dann sagen, ach, das gefällt mir, das nehme ich mit.
Das heißt, ich muss jetzt da nicht was bringen, um mir was nehmen zu dürfen, sondern ich kann da frei zugreifen und kann auch natürlich reinstellen, was ich will.
Ja, ganz genau so ist es.
Was ich will, stimmt nicht ganz. Da steht ja auch irgendwo Bücher möglichst nicht da reinstellen, oder?
Ja, ganz genau. Die Bücher, da haben wir direkt ums Eck einen Bücherschrank und die neigen immer so dazu, dass sie zu viel Platz einnehmen, wenn man da gar nicht dem Einhalt gebietet. Das heißt, sonst verkommt irgendwann der Kreislaufschrank zum Bücherschrank und das wäre ja auch schade, weil Bücherschränke gibt es ein paar mehr.
Jetzt ist der Kreislaufschrank hier so um Weihnachten herum installiert worden. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, ein paar Monate sind vorbei, wie ist es denn gelaufen bisher?
Eigentlich ist es bis jetzt ganz gut gelaufen. Also der Kreislaufschrank wird gut angenommen und die Katastrophen sind eigentlich bis jetzt ausgeblieben. Man muss ja immer wieder schauen, dass das alles in Ordnung geht, aber irgendwie Vandalismus und sowas haben wir Gott sei Dank nicht.
Eine Katastrophe gab es aber, es ist mehrmals schon im Vorgespräch hier der Name Rüdiger gefallen. Gefallen passt auch schon ganz gut. Was ist mit Rüdiger passiert? Was ist Rüdiger überhaupt?
Ja, es ist ja so, bevor man einen Kreislaufschrank irgendwo aufstellt, testet man oft den Standort, ob der geeignet ist. Und dafür gibt es also einen, früher waren es zwei, jetzt gibt es nur noch einen mobilen Schrank mit Rädern, um einen Standort zu testen. Da haben wir vor anderthalb Jahren den Rüdiger hier aufgestellt, das war da hinten. Der ist also sehr gut angenommen worden. Das hat uns dann auch bestärkt, da dauerhaft einen Schrank aufzustellen. Aber nach 5 Wochen, das war kurz vor Weihnachten, passiert immer gern kurz vor Heiligabend, um Heiligabend, 23. Dezember, ist der Sturm so stark gewesen, hat den Rüdiger umgeworfen und dann war er kaputt.
Ist auch nicht mehr im Einsatz.
Doch, der Rüdiger ist dann abtransportiert worden und im Krankenhaus bei der Birgit gelandet, im Keller. Und dann ist er von dem Mann von der Julia und dem Roland in wirklich liebevollster Kleinarbeit repariert worden. Der ist wieder gesund und munter und steht zurzeit in Moosach, gell?
Ja.
In Moosach gibt es doch aber schon den Kreislaufschrank, oder?
Ja, in Moosach sind wir sogar ganz gut aufgestellt. Da haben wir die Tauschnische, einen ganz kleinen Kreislaufschrank von einer privaten Initiative heraus. Und am Magdalenchen haben wir noch, an der Magdalenenkirche. Und der dritte in Moosach ist jetzt eben der am St. Martinsplatz, der mobile. Aber Moosach ist ja auch groß, da dürfen auch 3 stehen.
Okay, schauen wir doch mal rein, was da jetzt drin ist. Ich habe vorhin schon gehört, der wurde schon sauber geleert heute. Ist das so typisch, was in einem Kreislaufschrank steht? Oder was fehlt da jetzt, was so eigentlich immer noch dazugehört? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Also das kann man eigentlich nicht so sagen. Wir lassen uns immer überraschen, was kommt. Also wir haben am Montag ein Babyreisebett gehabt. Haben wir sogar Sorge gehabt, dass das nicht wegkommt. Aber nach wenigen Tagen war es wieder weg. Und ist viel Schmuck, viel Geschirr ist dabei. Spielzeug, aber man kann nicht sagen, was kommt. Das lässt man sich mal überraschen. Wir haben übrigens rechts oben ums Eck eine Liste von Dingen, die wir nicht haben wollen. Waffen, Pornografie und solche Sachen. Haben wir aber bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Lebensmittel wollen wir auch nicht.
Jetzt ist es ein Schrank des Vereins Kreislaufschränke München e.V. Den gibt es jetzt, glaube ich, seit 4, 5 Jahren, kann das sein?
Wir haben im Sommer 2020 auf dem Gehweg mit ganz viel Abstand den Verein gegründet.
Mit welchem Schrank hat es angefangen und wie viele habt ihr jetzt 4, 5 Jahre später?
Also angefangen oder der Verein ist eigentlich aus einem Schrank, der gar nicht jetzt von unserem Verein selber jetzt ist, entstanden. Und das ist der Umsonstschrank Bogenhausen. Den hat unsere Vereinsvorsitzende mit ins Leben gerufen, mit ein paar Nachbarinnen gemeinsam. Und weil das eigentlich so eine nette Initiative war, hat sie sich gedacht, das müsste jetzt in jedem anderen Stadtteil auch noch geben. Und daraus ist die Idee entstanden, den Verein zu gründen und ja, das Konzept erstmal in ganz München auszurollen.
Wie ist da der Stand der Dinge? Ist das Konzept schon in ganz München ausgerollt oder fehlt es noch ein bisschen?
Na, da fehlt natürlich noch. Also wir haben jetzt 15 feste Schränke und wir sind auch nicht nur in München, sondern auch in ein paar Umlandgemeinden, also zum Beispiel in Germering, in Lochhausen und in Gröbenzell. Und dort ist das Besondere, da hat man ein bisschen mehr Platz als in München. Das heißt, da stehen dann teilweise auch ein bisschen größere Modelle, und zwar Container. Da kann man richtig reingehen und ja, hat im Vergleich zu den Münchner Schränken Platz zum Liegen.
Ihr braucht ja immer, Sie sind ja ein Betreuer hier vom Kreislaufschrank Rümannstraße. Wie viele Leute sind denn da nötig, um so einen Kreislaufschrank zu betreuen? Kann man das so ungefähr sagen?
Na, wir sagen immer so, Pi mal Daumen, 5 Leute braucht es schon, dass man da gut aufgestellt ist.
Wie viele Leute seid ihr?
Wir sind jetzt zu viert, wir haben mit 2 angefangen, haben Gott sei Dank jetzt seit Anfang, im Februar 2 Mitstreiterinnen gefunden und es klappt sehr gut mit denen. Wir sind zu viert, passt.
Und ihr seid immer auf der Suche als Verein nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die da mitmachen. Was gibt's alles zu tun, wenn man da jetzt so reinschaut? Wahrscheinlich das, was man nicht verwenden kann, zu entsorgen, ist ja doch ein Haufen Arbeit, denke ich, oder? Oder wie ist das?
Ja, ganz genau. Also wir brauchen immer Leute, die vor Ort nach dem Rechten schauen, das alles ordentlich wieder hinstellen, weil wenn das schön aussieht, schön präsentiert ist, dann macht das auch was her. Und ja, auch die Sachen entsorgen, die kaputt sind oder unvollständig, unbrauchbar. Sowas ist auch wichtig. Und ja, wie viel Aufwand das macht, da kann der Karl was zu sagen.
Ja, also der Aufwand ist erst einmal hierher zu kommen. Also das ist so, dass die meisten nicht weit haben und vor Ort, sage ich mal, 20 Minuten pro Einsatz ist man dann beschäftigt oder eine halbe Stunde.
So die Gretchenfrage, warum macht ihr das überhaupt? Also einmal klar, es ist schön, seine Sachen, die zu schön sind zum Wegwerfen, hier reinstellen kann oder die einfach noch gebraucht werden können. Aber ihr habt ja noch ein paar andere Gründe, warum ihr das macht, oder?
Wir finden einfach das Konzept, dass man Dinge, die noch gut erhalten sind, weitergibt, so gut, dass wir das möglichst vielen Leuten ermöglichen wollen, das zu machen. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass man so Ressourcen schont, dass die Leute weniger Zeug neu kaufen müssen, wenn sie zum Beispiel hier ein neues Set Gläser im Kreislaufschrank finden. Müssen sie nicht zu IKEA und die neu kaufen zum Beispiel.
Was eigentlich auch noch ganz toll ist an so einem Schrank, dass das auch in der Nachbarschaft also ein bisschen ein Kommunikationsort ist. Man geht an den Schrank, da kommt der Nächste, man kann sich mit den anderen unterhalten. Oder auch hier jetzt halt mit so einem Fest in der Nachbarschaft, dass man das einfach auch als geselligen Ort begreift. Das ist eigentlich auch noch nicht der Hauptzweck, aber ein schöner Nebenzweck.
Das stimmt, wenn man hierher kommt, sagt man erstmal Hallo, wenn da schon jemand da steht und kommt oft, nicht immer, aber kommt ins Gespräch miteinander. Ja. Es steht ja hier am Münchenstift, der Kreislaufschrank. Gibt es da eine Zusammenarbeit zwischen Münchenstift und dem Verein Kreislaufschränke?
Ja, da gibt es natürlich eine Zusammenarbeit. Wir haben ja, wie wir den Standort in Schwabing gesucht haben, einen Platz suchen müssen und dann mit dem Grundstückseigentümer reden müssen. Und das ist das Münchenstift, mit denen haben wir das alles abgestimmt. Wir sind auch immer im engen Kontakt. Die haben sich ja heute bei der Feier beteiligt mit Essen und Trinken. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann rufen die an. Also wir leben da mit denen in guter Nachbarschaft. Wir sind bei denen sozusagen Gast, wir sind gern Gast und wir wollen uns so verhalten, dass wir noch lang Gast bleiben dürfen. Darum schauen wir, dass der Schrank so ist, dass wir uns, sagen wir mal, nicht damit blamieren.
Ihr habt vorhin auch öfters das Wort Kirche, dass ein Kreislaufschrank bei einer Kirche XY steht. Sind das auch so die guten Anlaufstellen, um einen Kreislaufschrank aufzustellen?
Ja, Kirchen sind relativ dankbar insofern, als die selber entscheiden dürfen über ihren Grund und Boden, ob das da stehen darf. Wenn das jetzt städtischer Grund ist, dann müssen da zig verschiedene Stellen einverstanden sein und das ist recht aufwendig und mühsam. Und deswegen ist eine Kirche oft der einfachere Weg.
Wie schaut es denn aus? Wo werden die nächsten Kreislaufschränke in München aufgestellt? Gibt es da schon ganz konkrete Pläne, die bald umgesetzt werden?
Ja, in Untergiesing sind wir gerade fleißig am Planen und an der Kirche St. Gabriel in Bogenhausen und in Perlach ist was am Entstehen.
Soweit Julia Schnell und Karl Pfaffinger vom Verein Kreislaufschränke München. Eines muss noch erwähnt werden, am Abend wird der Schrankinhalt von einer Lampe ausgeleuchtet. Gerade in den Wintermonaten ist das sehr praktisch. Zum Schluss hören wir noch drei Aktive des Vereins, die erzählen, warum sie sich für Kreislaufschränke engagieren.
Weil ich super finde, gebrauchte Gegenstände, die man selber nicht mehr braucht, weiterzugeben und zu tauschen.
Ich habe zweimal geerbt und sehr viele Gegenstände, von denen ich nicht wusste, wo sie denn hin sollen.
Ich finde es auch wichtig, dass die Dinge weiterverwendet werden, nicht zu viel weggeworfen wird. Und ich wohne hier ums Eck, habe viel Zeit als Rentnerin und engagiere mich da gerne dafür.
Kreislaufschränke oder auch Umsonstschränke, wie sie gelegentlich heißen können, wichtige und ganz unkomplizierte Orte des Tauschens, der nachhaltigen Umverteilung und des sozialen Ausgleichs sein. Und nicht zu vergessen, Orte des Miteinanders. Und vielleicht haben Sie ja Lust mitzumachen, vielleicht kennen Sie in Ihrem Viertel sogar einen geeigneten Platz. Dann schauen Sie sich die Internetseite www.kreislaufschränke.de an.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die erste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung stellen wir die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes vor, die laut ihrer Internetseite in 44 Projektländern 367 Partnerprojekte für Kinder in Not fördert. Wichtige Arbeitsfelder sind zum Beispiel Kinderarbeit, sexuelle Gewalt, Kinder im Krieg oder Straßenkinder. Hierzulande engagieren sich rund 1500 ehrenamtlich Aktive für Terre des Hommes. Und zwei davon waren bei uns im Studio, Silvia Rock und Christoph Dallmeier. Sie erzählen uns jetzt mehr über die Arbeit und die Ziele der Organisation und informieren uns auch über die Münchner Arbeitsgruppe von Terre des Hommes. Zunächst stellen sich die beiden vor.
Mein Name ist Silvia Rock, ich bin 65 Jahre alt. Ich kam zu Terre des Hommes aufgrund einer Anlassspende, die ich zu meinem 40. Geburtstag gemacht habe. Und da habe ich damals meine Freunde gebeten, mir keine Geschenke zu machen, sondern einfach was zu spenden. Und es ging damals an ein Terre des Hommes-Projekt nach Thailand, das sich um Mädchen gekümmert hat, die von sexueller Ausbeutung im Tourismus betroffen waren. Und da ich selber über 34 Jahre bei einer Airline gearbeitet habe und viel gereist bin, habe ich mich irgendwann dann entschieden, einer Arbeitsgruppe anzuschließen. Und es war dann 1999 die Arbeitsgruppe in Ottobrunn. Und ich habe da dann aktiv mitgemacht und auch in meinem Umfeld, in Vaterstädten und Umgebung, an Schulen, Kindergärten und diversen Aktivitäten. Und bin dann 2017 zu der Arbeitsgruppe München gewechselt und blieb dann bis letzten Herbst. Und ab 2025 lege ich jetzt meinen Schwerpunkt mehr auf den Landkreis Ebersberg, weil ich da auch wohne und weil ich da auch mehr Kontakte auch noch zu früher habe.
Herr Dahlmeier.
Mein Name ist Christoph Dahlmeier. Ich bin 68 Jahre alt, bin seit 81, glaube ich, Dauerspender, war aber nie aktiv bis vor 2,5 Jahren, als ich in Rente war und mir gedacht habe, da könnte doch noch was zu tun sein. Und bin zur Münchner Arbeitsgruppe gekommen und nach relativ kurzer Zeit haben mich die Kollegen auf ein Seminar geschickt von Terre des Hommes in Frankfurt. Da habe ich dann einige interessante Personen, die festangestellt sind, in Osnabrück kennengelernt und es war gleich eine tolle Stimmung. Alle hatten die gleichen Ziele und irgendwie kam jemand auf die Idee, dass ich mich ins Präsidium wählen lassen soll und deswegen bin ich jetzt seit einem halben Jahr im Präsidium als stellvertretender Vorsitzender. Das ist so eine Art Aufsichtsrat. Terre des Hommes Deutschland ist ein eingetragener Verein, gemeinnütziger Verein. Und um das Spendensiegel zu bekommen, muss man verschiedene Dinge erfüllen, unter anderem so eine Art Aufsichtsrat zu haben. Wie bin ich zu Terre des Hommes gekommen? Das liegt jetzt über 40 Jahre, 45 Jahre zurück. Der Vietnamkrieg war da zwar schon 5 Jahre vorbei, war aber immer noch präsent in vielen Köpfen. Und ich habe dann ein Bild gesehen. Bilder haben mich sehr oft geprägt von der damaligen Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff mit einem armen Kind auf den Armen. Das hat mich bewegt und deswegen bin ich seit 81 Dauerspender geworden. Unter anderem deswegen, nicht nur wegen des Bildes, das war der Anlass, die Ursache war tatsächlich, dass Terre des Hommes sich damals auch nach dem Friedensschluss um Leid in Vietnam gekümmert hat. Da gab es nicht mehr viele Organisationen, die sich in das furchtbare kommunistische Land verirrt haben und da nicht das System des Staates gesehen haben, sondern die einzelnen Personen, unter anderem Kriegsweisen und vor allem verletzte Kinder, die damals nach Deutschland geflogen wurden.
So, jetzt fangen wir mal von ganz vorne an. Wer oder was steckt hinter Terre des Hommes? Sie haben schon angedeutet, wie lange es Terre des Hommes gibt. Was sind denn die Themenschwerpunkte etc. etc.?
Also die Anfänge von Terre des Hommes, die gehen zurück bis ins Jahr 1959. Da hat ein Schweizer namens Edmond Kaiser sich zusammengetan mit Ehrenamtlichen, was der Christoph schon erzählt hat, die haben kriegsversehrte Kinder nach Deutschland geholt, dass sie hier behandelt werden. Und daraus wurde dann eine Bürgerinitiative, die dann in Deutschland durch Lutz Beisel in Stuttgart offiziell gegründet wurde am 8.1.1967. Sozusagen, das ist der Beginn von Terre des Hommes Deutschland. In den folgenden Jahrzehnten hat sich aber dann Terre des Hommes aus einer kleinen Bürgerinitiative zu einer weltweit tätigen Kinderrechtsorganisation entwickelt, so wie wir sie heute kennen. Und der Name Terre des Hommes geht eben auf den französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry zurück, auf das Buch Der kleine Prinz, und zwar ganz speziell aus Wind, Sand und Sterne. Und daraus resultiert eben der Name Terre des Hommes und wir nennen das Erde der Menschlichkeit. Und das mit den Vietnamkriegsverletzten Kindern haben wir ja schon gesprochen. Und wir haben auch teilweise Adoptionen noch gemacht, aber das hat dann Terre des Hommes nach dem Vietnamkrieg nicht mehr weiter fortgeführt, sondern wir haben dann ein Netzwerk aufgebaut mit weltweiten anderen Partnerorganisationen und haben uns darauf konzentriert Und also wir entsenden ja keine Entwicklungshelfer, sondern wir arbeiten mit ortsansässigen Nichtregierungsorganisationen zusammen in unseren Partnerländern. Das ist das eine Standbein und daraus entstand eben auch unsere jetzigen Themen, was Terresom jetzt heute ist. Und der zweite Punkt ist eben, oder der zweite Grundbaustein ist die humanitäre Hilfe. Das heißt, einerseits leisten wir humanitäre Hilfe bei aktuellen Notsituationen wie Erdbeben, Überschwemmungen, in Kriegsgebieten, sofern möglich. Und das zweite Standbein sind eben unsere Jahrzehnte bestehenden Beziehungen zu ortsansässigen Partnerorganisationen. Und dazu bekommen wir auch Geld eben vom Ministerium und auch Spenden natürlich von Einzelpersonen, Firmen, Nachlässen. Also haben wir praktisch mehrere Geldquellen. Und zu den Schwerpunkten von Terresom ist es so, unsere Schwerpunkte, die werden so ausgerichtet, dass wir alle 5 Jahre eine Delegiertenkonferenz haben und da nehmen eben Mitglieder von unseren Partnerorganisationen teil, dann nehmen unsere Festangestellten in Osnabrück teil, also aus dem Vorstand, und Mitglieder von unseren ehrenamtlichen Mitgliedern, so wie jetzt der Christoph und ich. An den Delegiertenkonferenzen werden dann die strategischen Ziele für die nächsten 5 Jahre definiert. Und im Moment haben wir die strategischen Ziele für 2023 bis 2028. Und aus diesen 4 strategischen Zielen plus unserem Schwerpunktthema, daraus resultieren eben die Themen, um die es bei uns geht.
Und das sind?
Das erste strategische Ziel ist Bildung und Empowerment für Lebensperspektiven. Da geht es eben um Bildung und um Schutz vor Ausbeutung und Gewalt und um die Stärkung der Kinder und dass man ihnen ihre Rechte klar macht und sie darin auch stärkt, dass sie um ihre Rechte auch einstehen können. Und das zweite strategische Ziel ist Zugang zu Rechten für Kinder in Migrationskontexten. Da geht es eben speziell um Schutz von Kindern auf der Flucht, um Rechtsberatung, um psychosoziale Unterstützung, auch speziell für geflüchtete Kinder und deren Familien und auch Frauen. Und das dritte strategische Ziel in diesem 5-Jahres-Plan, da geht es um den Schutz junger Umweltaktivisten und Aktivistinnen. Also wir unterstützen Kinder und Jugendliche, die sich in ihren Ländern für Umweltschutz und Klimaschutz einsetzen und für die Verwirklichung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass in vielen Ländern das eben nicht so selbstverständlich ist, dass die Kinder da frei agieren können, sondern die werden oft verfolgt und unterdrückt, wenn wirtschaftliche Interessen dem Umweltschutz entgegenstehen. Und das vierte strategische Ziel für die nächsten 5 Jahre ist die Geschlechtergerechtigkeit, ein Leben in einer Welt frei von geschlechtsspezifischen Rechtsverletzungen und Diskriminierung. Und da geht es zum Beispiel ein Thema, der Schutz für Mädchen und Frauen vor sexueller und häuslicher Gewalt. Es geht aber auch um Menschen, die einer anderen Sexualität angehören, dass man eben da keine Differenzierung mehr macht, ob Mann oder Frau, sondern es soll eben um die Geschlechtergerechtigkeit gehen. Das sind diese 4 strategischen Ziele bis 2028. Und unser Schwerpunktthema, das ergänzt die 4 strategischen Ziele, das wurde auch auf der Delegiertenkonferenz festgelegt und gilt auch bis 2028. Und zwar geht es darum, um die Verwirklichung der Kinderrechte durch den Aufbau demokratischer Gesellschaften. Und da hat sich der Begriff Shrinking Spaces geprägt. Und zwar geht es darum, dass in sehr vielen Ländern weltweit autokratische Regierungen zunehmen und dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und dass in vielen Ländern eben Kinder, Jugendliche, auch Frauen keine Chance haben, ihre Rechte zu verwirklichen aufgrund ihres Geschlechts, weil sie Frauen sind, wie zum Beispiel in Afghanistan oder dass einfach in vielen Ländern die Tendenz mehr zu Autokratie geht anstatt zu Demokratie und man nennt es eben Shrinking Spaces, dass eben diese Möglichkeiten und diese Plätze, wo man sich frei die Meinung äußern kann, sich frei bewegen kann, immer eingeschränkter werden. So, das ist sozusagen unsere Ziele für die nächsten Jahre und da. Und die füllen wir sozusagen dann mit Leben in unseren Projekten.
Ich möchte noch was sagen. Unser Motto ist starke, kindergerechte Welt. Das heißt, wir engagieren uns sehr stark für Kinderrechte auf der ganzen Erde und haben zum Beispiel sehr intensiv an der Erweiterung der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen mitgewirkt, gerade an der Erweiterung, die vorletztes Jahr beschlossen wurde, das Recht auf eine gesunde Umwelt. Und das beschäftigt uns natürlich sehr stark.
Jetzt gehen wir mal in die Praxis. Können Sie uns mal ein, zwei, drei Projekte vorstellen, in welchen Ländern auch immer, wo Sie aktiv sind und auf welche Weise Sie Ihr Projekt und auch Ihre strategischen Ziele, die wir da jetzt vorher gehört haben, umsetzen?
Also ich war ja auf Mitgliederreisen schon in Kolumbien und in Indien. Und da habe ich Projekte gesehen und ein spezielles Projekt in Deutschland kann ich nennen. Das ist in der Oberpfalz in Weiden und das besteht seit 1977. Das hat ein Ehepaar gegründet und die machen Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund. Und die haben ein altes Schulhaus gemietet und da gibt es ein vegetarisches Mittagessen und Nachmittag Hausaufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten. Und das wird zum Beispiel seit 1977 von Terre des Hommes unterstützt. Das ist das eine. Das, was mir in Kolumbien einfällt, nennt sich Ben Posta, die Kinderrepublik. Das ist oberhalb von Bogota. Ein selbstorganisiertes kleines Areal nennt sich Kinderrepublik. Und da sind ehemalige Kindersoldaten und Soldatinnen, die da leben. Und geschützt aufwachsen, in die Schule gehen, Freizeitaktivitäten machen und dem wurde geholfen, eben wegzukommen aus diesem Kindersoldatenmilieu. Und die verwalten sich auch selber und da hat jedes Kind ein bestimmtes Amt und es ist wie ein kleiner Staat. Und das wird auch von Terre des Hommes seit vielen, vielen Jahren unterstützt und auch dieses Jahr wurde es sogar auch von den Sternsingern unterstützt. Das habe ich selber besucht. Das ist auch ein ganz interessantes Projekt. Und vielleicht dann noch ein Projekt in Indien. Da war ich mehrmals, aber 2018 habe ich eine Region besucht, wo es darum geht, unterernährte Kinder sozusagen so zu stabilisieren, dass sie wieder gesund und kräftig werden. Und das liegt in einer Region, das ist so eine bewaldete Region, das sind ethnische Minderheiten, die nennen sich Adivasi. Und da hat man zum Beispiel in einem Projekt einen Teich angelegt und da Süßwasserfische gezüchtet, dass die Leute auch eine eiweißreiche Ernährung haben, weil die sonst nur von dem leben, was sie sammeln. Und die kriegen von den Regierungen so ein paar Säcke Reis und Getreidekörner zugeteilt, aber das reicht nicht. Und da tut Terre des Hommes sozusagen denen lernen, auch wie man Küchengärten anlegt, wie man Gemüse anpflanzt und wie man eben da so eine Fischzucht macht. Und das ist so ein Ernährungsprojekt.
Wie läuft das ab? Das machen dann die Projekte, übernehmen vor Ort Initiativen vor Ort oder macht das Terre des Hommes selbst und schickt Leute oder wie funktioniert das?
In unseren 5 Regionen ist es so, da gibt es ein Regionalbüro vor Ort mit Mitarbeitern von Terre des Hommes. Das sind die Angestellten von uns, die koordinieren die Projekte, aber die Projekte selber, das sind eigenständige NGOs, also Nichtregierungsorganisationen vor Ort, die kommen zu uns und zum Beispiel habe ich ein ganz konkretes Beispiel in Pune, in Indien, wo unser Büro ist, für Südostasien, da sitzt die Frau Mendon, die ist zuständig für 100 Projekte und da kam eben der indische Blindenbund von Maharashtra auf Terre des Hommes zu und hat gesagt, wir haben hier ein Problem, wir haben im Lockdown musste die Blindenschule für die Mädchen geschlossen werden und die haben die blinden Mädchen einfach in ihre Heimatdörfer geschickt und da hat sich keiner um die gekümmert. Die haben Hunger gehabt und keine Schule mehr und kein Essen und nichts und könnt ihr uns helfen? Und dann hat Terre des Hommes auf 3 Jahre verteilt Geld gegeben, um ein Wohnheim zu bauen. Und das habe ich selber besucht letzten Januar. Also dann wurde da ein Haus gebaut als Wohnheim mit einer Mensa und Schulräume aufgestockt. Und da können diese Mädchen dann zur Schule gehen und die bleiben da wohnen, bis sie fertig sind, bis sie 18 sind, bis sie dann die Schule fertig haben und dann lernen die praktisch Computer, also so Blindenschrift am Computer und werden da geschult, dass sie sich nach dieser Schule selber irgendwie einen Job suchen können und sich über Wasser halten. Und da kam der Blindenverband auf Terre des Hommes zu und hat gesagt, wir brauchen jetzt Geld von euch, könnt ihr uns helfen, wir wollen da ein Wohnheim bauen und unsere Schule erweitern. Und das wurde dann von Terre des Hommes auf 3 Jahre verteilt unterstützt. Das war nach Corona, also wo der Lockdown vorbei war.
Herr Dahlmeier, Sie wollen noch was ergänzen?
Ich habe jetzt noch nicht die internationale Erfahrung von Frau Rock, deswegen kenne ich nur sehr einzelne Projekte, aber eins in Indien ist mir in Erinnerung geblieben, im Nordosten. Zum Beispiel wird für vielfältige Verwendung Mica geschürft. Das ist so eine Art Glimmer, wird verwendet in Kosmetika und zum Beispiel in Autolacken. Und da arbeiten sehr viele Kinder mit. Und zwar deswegen, weil die Familien praktisch nichts kriegen für das, was wir wirklich mit der Hand, mit Hämmerchen rausklopfen. Und die können sich keine Schulbildung leisten, sondern die Kinder müssen mitarbeiten. Die haben kein Geld sozusagen, um die einfach so zu ernähren. Und da sind wir aktiv, dass wir die Kinder aus den Minen kriegen und ihnen erstmal kostenfreie Schulbildung zur Verfügung stellen und Untertage Ernährung. Das funktioniert ganz gut. Aber dabei muss man natürlich sehen, Indien ist es nicht ein zivilisiertes Land. Die Regierung schweigt sowas tot und hindert unsere Partner auch dran, das zu veröffentlichen. Da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Noch ein anderes Projekt in Kolumbien hat mich auch beeindruckt. Hat eine Delegierte von uns letztes Jahr berichtet, wo sie einem von mehreren Projekten zum Beispiel Mädchen in ihrem Selbstbewusstsein unterstützt, damit die eine gewisse Stimme haben und sich selber auch um ihre Rechte einsetzen können. Das wird sicher kurzfristig nichts ändern, aber ich stelle mir dann vor, wenn die vielleicht 10-, 12-jährigen Mädchen dann mal 18, 20 sind und entsprechendes Selbstbewusstsein haben, dann können die vielleicht in einer demokratischen Gesellschaft eine ganz andere Stimme bewirken.
Was wir brauchen, ist nicht Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit. Aldous Huxley.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Hören Sie jetzt den letzten Teil des Interviews mit Silvia Rock und Christoph Dahlmeier von Terre des Hommes.
Jetzt haben Sie ja auch vorhin schon, Frau Rock, von dem Projekt in Weiden erzählt. Also Sie sind auch hierzulande aktiv, in Bayern aktiv. Und Sie haben auch kürzlich im Foyer des Landratsamts Ebersberg eine Ausstellung gemacht mit dem Titel Welt verbessern machen wir. Um was ging's denn da? Was gab's denn da zu sehen?
Ja, das waren 12 Roll-ups, die habe ich im Foyer vom Landratsamt aufgebaut. Und da waren eben Beispiele aus unserem Projekten. Eins war zum Beispiel, da sieht man Mädchen, wie sie Fahrrad fahren, und das ist ein Projekt aus Pakistan, das heißt Lyris Café. Da hat man sozusagen die Mädchen ermutigt, Fahrradfahren zu lernen, weil Mädchen in Pakistan oder auch so wie Afghanistan in den Ländern, die dürfen ja bis zur 6. Klasse zur Schule gehen und dann nicht mehr, dann müssen sie zu Hause bleiben. Und da hat man eben das immer einmal wöchentlich gemacht, dass die da Fahrrad fahren und haben da so Fahrradrallys gemacht. Das hat man gesehen. Dann hat man auch ein Bild gesehen von Indien, wie eben Landarbeiter sagen, wir sind Landarbeiter, wir sind Bauern, aber wir leiden trotzdem Hunger. Also es waren so Bilder aus unseren Projekten und dass man sich das eben so vorstellen kann, wie das da aussieht. Und wir hatten eine schöne Eröffnungsveranstaltung mit unserem Landrat und haben Spender eingeladen, dass man mal wieder Kontakt auch kriegt zu Spendern. Habe ich alle Gymnasien und Realschulen im Landkreis angeschrieben und alle Vereine, wo zu uns passen könnten. Und das war dann, die Ausstellung war 4 Wochen zu sehen zu den Öffnungszeiten vom Landratsamt. Und da sind auch so Tische, wo die Leute ihre Anträge ausfüllen. Und die Dame von der Rezeption hat gesagt, die haben dann auch bei der Gelegenheit sich auch die Ausstellung immer angeschaut. Also das war richtig im Eingangsbereich vom Landratsamt 4 Wochen.
Das heißt, die Ebersbergerinnen und Ebersberger haben das durchaus auch zur Kenntnis genommen.
Genau, der ganze Landkreis. Und von unseren Spendern, die kamen also von Poing bis Oberpframmern, Glonn. Also der ganze Landkreis war da eingeladen. Und das haben wir auch in der Presse veröffentlicht. Wir hatten auch Presseartikel, also das war auch über die Pressestelle und ich habe auch alle Zeitungen angeschrieben und es war auch in Landausgabe Münchner Merkur, also auch Ebersberger Zeitung, in der Süddeutschen, in diesem Hallo, im Südostkurier, also alle Zeitungen, die da sind, haben da Artikel geschrieben.
Nicht nur in Ebersberg ist aber was los, auch in München gab es eine Feier, den 50-Plus-Geburtstag. Kann ich davon ausgehen, dass Terre des Hommes München älter ist als 50 Jahre? Und was ist da passiert?
Ja, Terre des Hommes, Deutschland 67, München 68 gegründet, also das Plus ist wirklich mehr als 50. Und wir haben dann auch regional, also in München, im Münchner Norden, hat das im BMW-Forum stattgefunden, Spender und so weiter, Mitglieder eingeladen. Ich glaube, da kamen so 30, 40. Und wir haben so ein bisschen die Geschichte von Terre des Hommes vorgestellt. Das durfte ich machen. Diejenige, die die Arbeitsgruppe München leitet, hat dann speziell auch die Geschichte der Aktionen in München berichtet. Und dann hat man das Highlight. Ein Präsidiumskollege von Terre des Hommes ist ein relativ junger, ich weiß nicht, wie man sagt, syrischer Kurde oder kurdischer Syrer, der vor 10 Jahren vor den Drangsalierungen des damaligen Regimes, das jetzt zum Glück nicht mehr gibt, geflohen ist. Also vor 10 Jahren war er als junger Mann einen Monat auf der Flucht und er hat die Fluchtstationen und was ihm da so alles mit Schleppern und Polizisten und Pipapo passiert ist, berichtet. Der Vortrag war sehr gut, muss ich sagen, und hat die Menschen sehr berührt. Sie haben während der halben Stunde, die Bilal Hassaf vorgetragen hat, jede Stecknadel gehört, die nicht zu Boden gefallen ist. Also das war sehr beeindruckend und wir haben sehr schöne Gespräche danach gehabt. Also für mich persönlich war das eine sehr, sehr schöne Veranstaltung.
Schauen wir nochmal auf die Geschichte von Terre des Hommes in München. Gibt es da ganz bestimmte wichtige Wegmarken, die Sie da aufzählen würden, die erwähnenswert wären?
Ja gut, die Silvia ist schon länger dabei. Sie hat ja gesagt, seit 8 Jahren, ich erst seit 2,5. Was wir in letzter Zeit machen, sind immer Ausstellungen, zum Beispiel im Eine Welthaus oder bei Ehrenamtsmessen in München oder Ebersberg oder bei Fairtrade-Messe in Augsburg, wo wir versuchen, ein breiteres Publikum anzusprechen und auf unsere Arbeit hinzuweisen und zu informieren und zum Beispiel neue Mitglieder zu werben. Ich möchte auch darauf hinweisen auf 2 Veranstaltungen, die wir regelmäßig um den Kinderrechtstag am 20.11. machen. Das ist dann deutschlandweit. 20.11.99 wurde die UNO-Kinderrechtskonvention verabschiedet und ich habe schon gesagt, vor 2 Jahren wurde sie um das Recht auf eine gesunde Umwelt mit tatkräftiger Mithilfe von Terre des Hommes erweitert. Und das ist immer so für uns der Anlass, eine größere Aktion. Vorletztes Jahr zum Beispiel in der Fußgängerzone in München bei St. Michael und letztes Jahr im PEP zu veranstalten. Und da haben wir oft ein interessantes Publikum, das wir ansprechen können und teilweise auch zu Spenden auffordern können oder auch zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe München.
Also Sie sind in der ganzen Metropolregion aktiv. Sie haben auch Augsburg angesprochen. Da habe ich mit Frau Rock ja letztes Jahr ein kleines Interview mit einer Kollegin gemacht und Sie haben vorhin von Mika erzählt. Ich hatte zum ersten Mal in Augsburg überhaupt was davon gehört, war mir völlig neu, habe den Begriff noch nie gehört. Also habe ich auch was gelernt da. Was steht denn in der nächsten Zeit an? Gehen Sie wieder nach Augsburg auch dieses Jahr?
Auf jeden Fall. Das war für uns ein großes Forum, die 2 Tage. Da haben wir nicht nur Sie kennengelernt, sondern auch Politiker, Lokalpolitiker, viele Schulklassen. Und das wird veranstaltet vom Eine-Welt-Forum, das sehr aktiv ist, das auch letztes Jahr hier gegenüber im Eine-Welthaus die Veranstaltung für die Entwicklungsministerin Svenja Schulze und 2 andere SPD-Politiker veranstaltet hat. Und solche Sachen unterstützen wir und beschicken wir natürlich sehr gerne. Also Augsburg ist gebucht. Wir sind auch bei Ehrenamtsmessen in München und Ebersberg aktiv und wir sind da offen für weitere Schandtaten.
Und kommen auch immer Leute regelmäßig zu Ihnen, zu Mitarbeit, sind interessiert, lassen sich gewinnen für Engagement?
Das ist ein Wunderpunkt, da muss ich sagen, das sind andere Städte. München ist ja jetzt keine kleine Stadt. Andere Städte besser dran. Wir haben zum Beispiel in Berlin 3 Gruppen, davon auch Terre des Schön, das heißt, wo wir speziell junge Engagierte ansprechen. Und deswegen sind die nicht nur die Frau Rock und ich, sondern auch die beiden oder 3, 4 andere aus der Arbeitsgruppe München sehr engagiert dahinter, dass wir neue Mitarbeitende gewinnen. Das ist mühsam, aber teilweise trägt es Früchte. Teilweise verlieren wir auch junge Leute, die halt dann Berufsleben und Familienleben einsteigen und dann keine Zeit mehr für uns haben. Das ist leider ein genereller Trend. Ich bin schon ein bisschen traurig, dass wir da nicht mehr gewinnen können.
Ich glaube, das Problem trifft viele. Radio Lora geht es dann nicht anders wie Terre des Hommes. Mit regelmäßigem Engagement schaut es dann schlecht aus, immer so punktuell, da sind die Leute gerne dabei. Ja, genau. Aber jemanden mittel- und langfristig zu gewinnen, ist inzwischen wirklich eine schwierige Sache. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer neugierig geworden sind, wie kann man sie denn am einfachsten kennenlernen?
Ich will das nicht so sehr auf die Webseite verweisen, die natürlich mit sehr viel Aufwand gepflegt wird. Aber das ist natürlich ein sehr anonymer Anknüpfungspunkt. Sehr viel prägnanter wird es natürlich, wenn man uns anschreibt, München, also mit UE, @tdh, der hat es auch, -ag für Arbeitsgruppe.de, also München@tdh-ag.de. Dann landen Sie bei der Isabel Verret, die das organisiert. Und dann wird man Sie natürlich sehr gerne persönlich kennenlernen und Sie sehr engagiert über die Arbeit informieren und was wir hier in München machen. Wir treffen uns einmal im Monat regelmäßig, alle 2 Monate physisch im BMW-Forum und intermittieren dann eben auch per Online-Zuschaltung, wenn wir uns da mal kennen.
Muss ich vielleicht noch eins erwähnen? Ich habe ja auch auf Ihre Seite geschaut, jetzt in der Vorbereitung. Sie sind natürlich auch, ich glaube, Sie waren bei einer oder auf beiden Demos, wo protestiert wird gegen den Rechtsruck in Deutschland und weltweit. Also Sie sind auch, sage ich mal, allgemeinpolitisch, beziehen Sie Positionen?
Auf jeden Fall. Also das ist auch ein wichtiger Anspruch von Terre des Hommes, dass wir auch die Politik mit einbeziehen, dass wir die beschicken. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch eine Niederlassung oder ein Teil des festen Personals sitzt in Berlin. Zum Beispiel der Sprecher des Vorstands und zuständig für Kommunikation. Und da versuchen wir natürlich, an Politiker ranzukommen und aus unserer Sicht schlechte Tendenzen ein bisschen auszumerzen.
Jetzt haben wir sehr vorsichtig formuliert.
Es hätte schlimmer kommen können, wenn die Ampel nicht zerbrochen wäre, weil da gab es einen, der auf den Finanzen saß und mit beiden Beinen auf den Bremsen seines Porsches stand und Frau Schulze viel Geld wegnehmen wollte. Jetzt hoffen wir auf die neue Regierung, dass die SPD das wieder ernst nimmt und vielleicht auch dieses Ministerium stellt. Weil es gibt viele Themen, die wir beschicken wollen.
Sie haben sich auch in den Wahlkampf mit eingemischt. Wie hat das ausgesehen?
Wir, Frau Rock und ich, haben die lokalen Kandidaten vom Landkreis Ebersberg angeschrieben, hatten 2 Gespräche. Eins, das nicht so erfolgreich war, weil das einer war, der wenig Chancen hatte, und eins mit dem SPD-Politiker, der aus meiner Sicht jetzt leider auch nicht gewählt wurde, weil es kann ja nur einer gewinnen im Landkreis, der mich aber schon fasziniert hat. Ein sehr angenehmer Gesprächspartner und was für mich, für einen Politiker ganz besonders erstaunlich war, dieser Mann kann unheimlich gut zuhören. Mit dem kann man gut diskutieren. Der entleert nicht seine Sprechblasen, sondern will wissen, was uns bewegt und was er tun kann. Vielleicht darf ich noch ein kleines Beispiel nennen. Wir haben auch über das Lieferkettengesetz gesprochen, das für uns sehr wichtig ist. Und gerade wie die Frau Schulze hier in München war, drohte es in der nächsten Woche in Straßburg zu scheitern. Ich bin sehr, sehr froh persönlich, dass es noch einen Kompromiss gab die nächste Woche und es nicht gescheitert ist. Aber in Friedrich Merz tönt jetzt, das muss als erstes wieder kippen. Naja, das wird so leicht nicht gehen, weil das ist ein europäisches Gesetz, das Deutschland irgendwann umsetzen muss. Und es gibt ja Ideen, das, was die Politiker befürchten und die Wirtschaft befürchtet, dass das Lieferkettengesetz wieder zu einer größeren Bürokratie beiträgt. Das muss man verhindern können. Und da gibt es Ideen. Ich habe dem Kandidaten geschildert, warum machen wir das nicht mit so einer Art, entschuldigen Sie den Ausdruck, TÜV erdweit, dass es Organisationen gibt, die die Lieferketten für die kleineren Firmen, die sich das nicht leisten können, aber müssen, weil laut Gesetz betrifft es ja nur große Firmen mit was weiß ich 100 Millionen Umsatz. Was machen die Firmen? Die drücken natürlich den Nachweis der Lieferketten auf deren Zulieferer, Subzulieferer und Pipapo, bis übrig bleibt eine 4-Mann-Firma, die nachweisen soll, dass das Mangan oder Mika, Klimmer oder was auch immer tatsächlich ohne Verstoß gegen Gesetze von der International Labour Organization und was weiß ich, gewonnen wurde. Die sollen dann den Nachweis bringen. Das ist klar, das können die nicht darstellen. Also da muss man andere Mechanismen finden, die Bürokratie im Zaume halten. Und das ist ein Thema, da werde ich mich ein bisschen engagieren. Also nicht persönlich, dass ich jetzt den TÜV darstelle, das kann ich nicht darstellen. Aber dass sowas dann in Berlin und Brüssel diskutiert werden kann.
Was mir da immer dazu einfällt, es geht ja da so um Beachtung von Sorgfaltspflichten, Nachweispflichten. Und dann wird dann immer Kritik geübt, so viel Bürokratie. Aber man muss eben auch immer eigentlich dazu sagen, diese Bürokratie, diese Nachweise, dass man da sorgfältig rangeht, schützt Menschen. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man es aus der Bürokratie so Spaß und erfreut, weil man so viel Bürokratie gerne haben möchte, sondern es hat auch einen Wert, dass das gemacht wird und überprüft wird und nachgeschaut wird.
Natürlich. Und uns interessiert natürlich vor allem, dass es Kinder schützt. Wir setzen uns sehr stark gegen Kinderarbeit ein und möchten eben ein Gegengewicht setzen, indem er Gesundheitsprojekte und vor allem Bildungsprojekte weltweit organisiert.
Das waren Christoph Dahlmeier und Silvia Rock von der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Wenn Sie mehr wissen wollen über Terre des Hommes, auch mehr über die Aktivitäten in München, dann gehen Sie doch auf www.tdh.de, also TDH wie Theodor, Dora, Heinrich.de, das Kürzel für Terre des Hommes. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit angelangt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten. Bleiben Sie dran.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.